Stereotype sind ganz normal. Wir haben alle Stereotype. Wir haben Assoziationen mit bestimmten Gruppen und generalisieren diese über die Gruppenmitglieder hinweg, weil es unter bestimmten Bedingungen Vorteile schaffen kann.
Wir alle haben Stereotype und damit natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer. Die Erwartungen, die sie an die Leistung ihrer Schülerinnen und Schüler haben, ist deswegen nicht ausschließlich an deren tatsächliche individuellen Fähigkeiten geknüpft. Es ist wissenschaftlich belegt, dass auch Merkmale wie das Geschlecht, der sozioökonomische Status des Elternhauses und die Herkunft einen Einfluss auf die Erwartungen der Lehrkräfte haben. Was Stereotype eigentlich sind, woher sie kommen, wie sie wirken und vor allem, wie sich vermeiden lässt, dass sie einen negativen Einfluss auf die Bildungskarrieren der Kinder und Jugendlichen haben, darum geht es in dieser Sonderfolge der Böll-Spezialreihe Bildung als Recht für alle. Mein Name ist Julia Eickmann, schön, dass ihr dabei seid.
Böll-Spezial, das Dossier zum Hören.
Was sind Stereotype?
Eine Begriffserklärung.
Stereotype sind gesellschaftlich geteilte Vorstellungen über Persönlichkeitsmerkmale und die Verhaltensweisen sozialer Gruppen. Wir bedienen uns dieser Form der kategorisierten Informationssammlungen, um eine hohe Informationsdichte leichter zu verarbeiten.
Stereotypen sind Wissensstrukturen, aber es sind Generalisierungen über die Eigenschaften von Gruppenmitgliedern hinweg.
Sagt Sarah Martini, Professorin für Sozial- und Gemeinschaftspsychologie an der Arctic University of Norway in Tromsø.
Also die können positiv sein, wie zum Beispiel Jungs sind gut in Mathe, und sie können aber auch negativ sein, wie Mädchen sind schlecht in Mathe oder Mädchen haben keine Führungsqualitäten zum Beispiel.
Assoziationen mit bestimmten Gruppen über alle Gruppenmitglieder hinweg zu verallgemeinern, kann bestimmte Vorteile schaffen, etwa die Informationsdichte, die unser Gehirn verarbeiten muss, zu reduzieren. Wie das angeführte Beispiel eindrücklich belegt, liegen sie aber längst nicht immer richtig. Damit aus Stereotypen keine von Emotionen und Wertungen begleiteten Vorurteile werden, müssen sie ständig auf den Prüfstand gestellt werden.
Also das Stereotyp, dass Mädchen verbal so viel besser sind und Jungs im mathematischen, naturwissenschaftlichen Bereich, das finden wir manchmal nicht. Zum Beispiel bei den mathematischen Leistungen ist es so, dass wir das im Grundschulalter eigentlich nicht finden. Da sind es eigentlich die Mädchen, die besser sind, und dann eher in höheren Klassen, in einer weiterführenden Schule, finden wir diese Effekte.
In der Sozialpsychologie wird von grundlegenden Kategorien gesprochen, in denen wir Stereotypisierungen vornehmen, sagt Sarah Martini. Dazu zählt das Geschlecht, aber auch die Bildungsferne bzw. Bildungsnähe der Elternhäuser und die Ethnizität.
Also ob man jetzt gebürtig deutsch ist oder ob man Migrationshintergrund hat, auch zu welcher Migrationsgruppe man zählt. Und was im schulischen Kontext auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist sozioökonomischer Status der Familie, also aus welcher Bildungsschicht man sozusagen kommt, aus welcher Bildungsschicht die Eltern kommen. Und wir sehen, dass alle diese sozialen Kategorien oder Gruppen zusammenhängen mit Schulerfolg, vor allen Dingen in Deutschland.
Stereotype in der Schule.
Das sagt die Wissenschaft.
Sarah Gentrup forscht am Institut für Erziehungswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen zu Stereotypen bei Lehrkräften. Sie betont, dass es zunächst einmal richtig ist, dass diese Erwartungen an die Potenziale ihrer Schülerinnen und Schüler haben.
Diese Erwartungen sind natürlich wichtig, um zu überlegen, welche Maßnahmen ergreife ich jetzt als Lehrkraft, um dieses Kind möglichst gut fördern zu können. Also ich mache mir als Lehrkraft natürlich ein Bild davon, wie die verschiedenen Kompetenzen der Kinder sind, um dann eben möglichst gezielt das einzelne Kind dann auch zu fördern in den Kompetenzen.
Das kann positiv sein, wenn die Erwartungen, wie sich das Kind entwickeln wird, gut sind. Wenn aber die Erwartungen, mit denen Lehrkräfte an einzelne SchülerInnen herantreten, von Stereotypen negativ verzerrt sind, kann das zur Bildungsungleichheit beitragen. Dann nämlich, wenn sich diese Annahmen als selbsterfüllende Prophezeiungen bewahrheiten, sagt Sarah Gentrup.
Wenn ich sozusagen diese Begriffe nutze, dann meine ich, ein Phänomen, das beschreibt, dass wenn ich erstmal eine zu hohe oder zu niedrige Erwartungen habe, gemessen an den Leistungen, die ein Kind tatsächlich zeigt. Also zum Beispiel die Lesefähigkeit, die ein Kind zeigt zu Schuljahresbeginn. Wenn ich diese Fähigkeit überschätze, ob das dann auch dazu führt, dass das Kind sich über das erste Grundschuljahr besser entwickelt, als ein Kind, das eigentlich die gleichen Leistungen zu Schuljahresbeginn mitgebracht hat, aber wo ich die Annahme hatte, dass es sich schlechter entwickeln wird. Also wo wirklich sozusagen diese Annahme der Lehrkräfte, diese Leistungserwartung sich unterscheidet.
Mithilfe einer in Deutschland durchgeführten empirischen Studie konnte belegt werden, dass die Erwartungen, die an die Leistung der Kinder gestellt werden, einen Effekt auf ihre tatsächliche Leistung haben.
Also es war tatsächlich so, dass die Kinder, die zu Schuljahresbeginn überschätzt wurden, im Durchschnitt tendenziell günstigere Leistungsentwicklungen gezeigt haben als die Kinder, die zu Schuljahresbeginn unterschätzt wurden und genau umgekehrt. Also auch die unterschätzten Kinder zeigten im Durchschnitt, also in Tendenz, eine etwas geringere Leistungsentwicklung über das Schuljahr.
Dass der sozioökonomische Hintergrund der SchülerInnen einen Einfluss auf die Leistungserwartung der Lehrkräfte hat, also Kinder und Jugendliche aus sozial schlechter gestellten Familien, in denen der Bildungshintergrund eher niedriger ist, tatsächlich auch häufig unterschätzt werden, ist inzwischen auch für Deutschland wissenschaftlich belegt. Dass dies auch für Geschlecht und Migrationshintergrund gilt, dafür gibt es erste Hinweise.
Hier haben wir uns insbesondere die Gruppe der türkeistämmigen SchülerInnen angeschaut. Die werden in ihren sprachlichen Fähigkeiten häufig unterschätzt. Und in Abhängigkeit vom Geschlecht ist die Befundlage relativ einheitlich im sprachlichen Bereich, dass die Mädchen dort überschätzt werden. Im Fach Mathematik ist es ein bisschen uneinheitlicher, auch so ein bisschen wiedergespiegelt mit den Bildungsdisparitäten, die halt ein bisschen uneinheitlicher sind. In unserer Studie haben wir dort erstmal keinen Unterschied gefunden, wenn wir uns die Leistungserwartungen einfach so anschauen. Aber wenn wir dann noch zusätzlich hinzuziehen, ob die Lehrkräfte die Motivation und das Arbeitsverhalten, also noch weitere Aspekte, wie die einschätzen für die Mädchen und für die Jungen, dann zeigt sich, naja, Mädchen werden dann unterschätzt im Fach Mathematik, wenn sie gleich motiviert und anstrengungsbereit eingeschätzt werden wie Jungs. Also im Umkehrschluss sozusagen, Mädchen müssen als anstrengungsbereiter eingeschätzt werden im Fach Mathematik, um dann eben auch gleich leistungsstark wahrgenommen zu werden.
Es gibt auf jeden Fall Studien, die zeigen zum Beispiel, dass Migrationshintergrund mit Schulempfehlungen zusammenhängt.
Ergänzt Sarah Martini.
Also dass selbst bei gleicher Leistung Kinder mit Migrationshintergrund eher eine schlechtere Schulempfehlung oder eine Schulempfehlung für eine niedrigere Schule kriegen als Kinder aus einer höheren Bildungsschicht. Und es gibt auch viele experimentelle Studien, die zumindest teilweise zeigen, dass zum Beispiel, wenn man Lehrkräften oder angehenden Lehrkräften, Lehramtsstudierenden Klausuren vorlegt und dann manipuliert, ob der Name der angeblichen Schülerin oder des Schülers Migrationshintergrund hat oder nicht, da gibt es zumindest einige Befunde, dass es manchmal auch dahin verzerrt ist, dass dann die Leistungen als besser bewertet werden, wenn es ein deutschstämmiges Kind ist im Vergleich zu einem ausländischen Namen.
Die Leistungserwartung wirkt sich also nicht nur auf die tatsächliche Leistungsentwicklung aus, dieser Effekt schlägt sich zumindest in Teilen auch auf die Bildungsdisparitäten nieder.
Da finden wir relativ einheitliche Befunde zu den sozialen Disparitäten, also relativ konsistent, dass von den sozialen Disparitäten ein bisschen was zurückgeführt werden kann auf die unterschiedlichen Erwartungen der Lehrkräfte. Aber bei den geschlechtsbezogenen Disparitäten ist das nicht so einheitlich, das Befundmuster. Manchmal finden wir da Erklärungen zu einem gewissen Anteil, manchmal auch nicht.
Hier bedarf es weiterer Forschung. Einig ist sich die Wissenschaft seit Jahrzehnten, dass eine hohe Erwartung an die Schülerinnen und Schüler, ein leichtes Überschätzen, sie auch zu höherer Leistung anspornen und damit zum optimalen Ausschöpfen ihrer Potenziale führen kann. Allerdings würde es nicht helfen, die Lehrkräfte aufzufordern, ihre Erwartungen einfach hochzuschrauben, sagt Sarah Gentrup.
Also kann man schon machen, aber es wird nichts bringen. Und deswegen denke ich, dass es wirklich zentral ist, dass wir in der Ausbildung der Lehramtsstudierenden mehr auf diese psychologischen Prozesse eingehen. Ich habe erlebt, dass da sehr große Zurückhaltung ist, sich diesem Thema überhaupt zu stellen. Und deswegen betone ich auch immer diese Sache, wir haben alle Stereotype. Das ist nichts per se Verwerfliches. Worauf wir achten müssen, ist, wie diese Stereotype unsere Handlungen beeinflussen und zum Beispiel Schulempfehlungen beeinflussen. Und darüber müssen wir mal reden.
Stereotype abzuschaffen kann also nicht das Ziel sein. Vielmehr gilt es, bewusst mit ihnen umzugehen. Aber wie kann das gelingen? Und wie schaffen es Lehrkräfte mit einer positiven »Jedes Kind kann es lernen« Haltung, mit einer eher etwas zu hohen als zu niedrigen Erwartung an ihre SchülerInnen heranzutreten?
Handlungsempfehlung für einen besseren Umgang mit Stereotypen.
Dass es nicht ausreicht, an die Lehrkräfte zu appellieren, weniger stereotyp zu denken oder die Erwartungen höher zu stecken, das haben wir bereits gehört. Es muss darum gehen, sich ehrlich mit der Thematik auseinanderzusetzen, sich ihr zu stellen und sie anzunehmen, um tatsächlich eine grundlegende Haltungsänderung herbeizuführen. Dazu muss auch das Bewusstsein für das eigene Handeln und die Folgen davon bei den Lehrkräften intensiv geschärft werden, sagt Martina Dietrich. Sie ist Psychologin und Erziehungswissenschaftlerin und leitet das Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung in Hamburg. Martina Dietrich fordert, dieses Thema bereits früh in der LehrerInnenbildung zu verankern.
Damit einfach das Bewusstsein von Anfang an dafür geschärft ist und dass da eine Sensibilisierung erfolgt für die Wirkung des eigenen Handelns. Das ist aber auch nochmal ein Stichwort, auch das kann man schlecht verordnen, aber diese tiefe Überzeugung, dass das eigene Handeln einen Unterschied macht bei Lehrkräften, scheint uns in diesem Kontext auch besonders wichtig zu sein. Also die Idee, meine eigene Einstellung gegenüber oder meine eigene Sicht auf den Schüler, die Schülerin macht hier einen Unterschied. Und das nochmal zu verstärken und immer wieder sichtbar zu machen, ist hier auch ein ganz relevanter Ansatz.
Sensibilisieren für Stereotype und über mögliche Auswirkungen der Lehrkräfteerwartungen informieren. Das sind zwei von mehreren Handlungsempfehlungen, die Martina Dietrich und die Bildungsexpertin Sibylle Volkholz in dem Böll-Brief zum Thema Stereotype bei Lehrkräften zusammengetragen haben. Das Paper ist in den Shownotes verlinkt. Die Aus- und Fortbildung ist nur ein darin aufgeführter Ansatzpunkt. Damit sich die Haltung der Lehrkräfte nachhaltig ändert, müsse der offene Umgang mit dem negativ behafteten Thema Stereotype darüber hinaus auch gelebter Teil von Schule und Unterrichtsentwicklung sein.
Und an der Stelle ist vielleicht eine Figur, die wir hier ansprechen, die ja auch schon in der Ausbildung genutzt werden kann, nämlich die der kollegialen Unterrichtshospitation respektive des Feedbacks zu realen Unterrichtssituationen. Also da ist unser Eindruck, dass es am einfachsten ist, bestimmte Dinge zu thematisieren und wahrscheinlich auch am wirkungsvollsten, wenn man am ganz konkreten Verhalten sichtbar macht, wo solche Stereotype wirksam werden, wo sie wahrnehmbar sind und welche Handlungsoptionen man dann aber auch hat, um anders zu agieren und damit dann auch wieder bei Schülerinnen und Schülern andere Erwartungshaltungen und Selbstbilder zu erzeugen.
Wichtig ist dabei, dass gruppenbezogene Diskriminierungen nicht als Vorwurf behandelt werden, sondern als Phänomen, das sich bearbeiten lässt. Denn Verhalten ist veränderbar und Feedback dient dazu, dass wir uns weiterentwickeln können.
Ich finde schon, dass man hier Lehrkräfte adressieren muss in mindestens zwei Rollen. Nämlich das eine ist in ihrer Rolle als professionell Handelnde. Sie sind Professionelle und damit haben sie eine besondere Verantwortung. Und sie sind die Erwachsenen in dem Spiel, ja, und damit haben sie noch eine zusätzliche Verantwortung. Und ich finde, dass das weder moralisierend ist noch überfordernd, weil das im Grunde für mich zu einer professionellen Haltung gehört, mein eigenes Handeln regelmäßig zu reflektieren. Das müssen wir alle in allen unseren Berufen. Ich kann hier auch nicht die ganze Zeit rumlaufen und machen, was ich möchte. Ich muss mich auch hin und wieder hinterfragen, sind die Bilder, die ich beispielsweise über Mitarbeitende habe, eigentlich berechtigt? Oder muss ich da möglicherweise auch adjustieren und korrigieren und die Schublade, in die ich jemanden gesteckt habe, mal wieder aufmachen und ihn da rausholen? Das heißt also, ich würde da immer stark adressieren an ein Professionsverständnis. Und dann muss ich aber auch sagen, aus meiner eigenen Anschauung, und wir haben ja in Hamburg auch viele Schulen, die in solchen sozialen Lagen sind, wo Schülerschaften auch objektiv herausfordernd sind, ich erlebe nicht so eine Abwehrhaltung, sondern eigentlich ist doch die Haltung eher, auch nochmal froh zu sein, wenn es Ansatzpunkte gibt, wo man möglicherweise auch nochmal das eigene Handlungsrepertoire erweitern und verändern kann. Also im Gegenteil, ich erlebe eigentlich eine hohe Bereitschaft, mit solchen Hinweisen umzugehen, die aufzunehmen im Sinne eines, oh, da ist ja noch mal eine Schraube, da ist noch mal ein Hebel, wo wir was dran verändern können, wo wir dran drehen können.
Vielfach lohnt ein Perspektivwechsel, um stereotypsensibles Handeln der Lehrkräfte zu fördern. Andere Professionen sind hier schon weiter. Etwa die Sozialpädagogik. Hier spiele die Idee von Ermächtigung, Empowerment, eine viel zentralere Rolle, sagt Martina Diedrich. Lehrkräfte könnten davon profitieren.
Weil auch da Interventionskonzepte hinterlegt sind, also Vorstellungen darüber, wie man so etwas bei Schülerinnen und Schülern erreichen kann, dass die gestärkt werden in ihrem Selbstbild, dass also das eigene Handeln bei Schülerinnen und Schülern etwas auslöst, was dann wiederum mit einer positiven Selbsthaltung einhergeht.
Außerdem empfehlen die Autorinnen des Böll-Briefs, sich bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung auf Daten zu stützen.
Weil Daten so deutlich in der Lage sind, bestimmte Dinge zu objektivieren und auch eigene Fehlannahmen zu korrigieren. Also einer der Effekte, die wir immer wieder beobachten, ist, dass wenn Lehrkräfte eine Rückmeldung zu einem insbesondere Leistungsstand einer Schülerin oder eines Schülers von außen bekommen, die sie so nicht erwartet hätten, weil sie selber eine andere Haltung oder eine andere Einschätzung dazu haben, dann macht das was. Dann macht das Dinge hinterfragbar. Das heißt nicht, dass das sofort eine Abwehrhaltung auslösen muss. Im Gegenteil, sondern eher nochmal eine tiefere Auseinandersetzung, nochmal einen Blick auf, habe ich dieses Kind wirklich gesehen oder habe ich möglicherweise etwas übersehen, was mir so nicht möglich gewesen ist? Das ist der für mich erstmal wichtigste Effekt, also die Möglichkeit, das eigene Urteil nochmal an einem objektiveren Befund zu relativieren und zu hinterfragen. Und das Zweite, was wir hier auch angesprochen haben, ist die Möglichkeit, mit Hilfe von Daten nochmal viel genauer hinzugucken und auch Veränderungen früher zu erkennen und zu bemerken, als ich das vielleicht durch das übliche Instrumentarium, was mir an Diagnostik im Unterricht zur Verfügung steht, sonst könnte. Ja, also differenzierte Blickrichtungen zu kriegen, differenzierte Aufschlüsse darüber, wo hakt es bei dem Kind, was braucht es jetzt genau, wie kann ich die Förderung darauf ganz gezielt ausrichten. Also die Idee von individueller Diagnostik in Verbindung mit einer ganz passgenauen Förderung scheint uns hier wichtig zu sein, weil das hilft, die Potenziale der einzelnen SchülerInnen zu wecken und zu fördern.
Die Schulentwicklung insgesamt sollte dahin führen, die Erwartungshaltung an die Potenziale aller Schülerinnen und Schüler zu erhöhen und weg von der bei Lehrkräften und SchülerInnen immer noch vorhandenen Begabungsannahme.
Was können Schulen tun, um besser zu werden?
Damit Stereotype nicht zu Benachteiligung führen und alle Kinder ermächtigt werden, ihre Potenziale auszuschöpfen, müssten sich Schulen und Unterricht in drei relevanten Dimensionen entwickeln, sagt Nina Brem, die an der Universität Nürnberg-Erlangen zu Schulentwicklung und der Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem forscht.
Und das ist einmal ganz sicher Reflexion, das haben Sie besprochen, also solche Befunde überhaupt erstmal zu kennen, die wahrzunehmen, die in der Ausbildung sich damit auseinanderzusetzen, aber auch durch Fortbildungen beispielsweise. Ich glaube aber, dass das nicht ausreicht. Also ich glaube, ein zweiter zentraler Punkt ist Irritation. Also ich habe ein bestimmtes Bild, was vielleicht auch verfestigt ist über gesellschaftliche Stereotype. Also dass es nicht nur Lehrkräfte sind, die Stereotype haben, sondern dass die eher noch geringer ausgeprägt sind bei Lehrkräften als in der Gesamtgesellschaft. Das heißt also, ich bekomme eine Irritation über Daten beispielsweise, die mich nochmal reflektieren lassen über meine Bilder, die ich habe, die mich irritieren in Bezug auf Vorstellungen, die auch gesellschaftlich geteilt sind. Also Bilder, die aufgebaut werden von beispielsweise Vernachlässigung oder Verwahrlosung in benachteiligten Familien oder Bildungsferne in Familien mit Migrationshintergrund, die sich ja empirisch so auch nicht halten lassen. Ja. Und eine zweite Möglichkeit, Irritation beispielsweise, ist zu erzeugen, also neben Daten, wenn ich die Kolleginnen und Kollegen in anderen Klassen mit den gleichen Schülerinnen und Schülern zum Beispiel anders umgehen sehe und dann auch die Schülerinnen und Schüler anders erlebe. Das wäre also beispielsweise so der Hintergrund für Hospitationen oder auch sich mit anderen Professionen nochmal auszutauschen. Und ich glaube aber, der ganz, ganz, ganz zentrale Punkt, den es zusätzlich braucht, neben Irritation und Reflexion, ist, sich selber dann auch in einem anderen Handeln zu erleben und zu merken, mein Handeln hat einen anderen Effekt auf meine Umwelt. Das heißt, wenn ich mein eigenes Handeln anders strukturiere über Reflexion, Irritation, dass das dann tatsächlich auch dazu führt, dass meine Schülerinnen und Schüler sich anders verhalten, anders lernen können.
Um das eigene Handeln immer wieder zu hinterfragen und neu zu strukturieren, empfiehlt Nina Brehm designbasierte Ansätze der Schulentwicklung, die international bereits weiter verbreitet sind als hierzulande.
Die eben nicht so stark in Planung, Konzeption und Reflexion gehen, sondern die darauf zielen, dass man sein Handeln relativ zügig in Variationen neu ausgestaltet. Man definiert ein Problem, man schaut, was könnte die Ursache für das Problem sein, und man probiert empirisch unterschiedliche Alternativen von Praktiken aus und guckt sich an, welche Wirkung erzeuge ich damit. Das ist also eine andere Art, Improvement Science, designbasierte Schulentwicklung, Continuous Improvement, das sind alles so Begriffe, die damit verbunden werden. Das heißt also wirklich, durch ein bestimmtes Prozedere in der Organisations- und Unterrichtsentwicklung andere Praktiken zu evozieren, die dann wiederum empirisch geprüft werden, auch in Bezug auf die tatsächlichen Effekte, die sie auf die Schülerinnen und Schüler und das Lernklima und die Umwelt und dann auch wiederum mein eigenes Handeln haben.
In ihrer Begleitung und Evaluation von Schulen in deren Entwicklung hat Nina Brehm immer wieder erlebt, wie designbasierte Prozesse helfen können, Stereotype zu überwinden.
Also ich gebe jetzt mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wo man eigentlich alles sieht. Also es war eine Schule, die in einem stark benachteiligten Stadtteil, wo es aber einen Strukturwandel gab und wo sich die Schülerinnenschaft ziemlich stark gewandelt hat, in den letzten Jahren angesiedelt war. Und die haben uns gerufen und haben gesagt, also sorgt irgendwie dafür, dass wir andere Schüler kriegen. Wir sind hier im Gymnasium, wir haben mit diesen Schülerinnen und Schülern haben wir nichts zu tun. Wir wissen überhaupt gar nicht, wie wir die unterrichten sollen, und die sind auch nicht gymnasialfähig sozusagen. Und dann haben wir eine Erhebung gemacht und haben die kognitiven Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler erhoben und deren sprachlichen und bildungssprachlichen Fähigkeiten und haben das dem Kollegium zurückgespiegelt. Und das Kollegium hat gesehen, die sind in ihren kognitiven Fähigkeiten total gut, ja, also auch im Vergleich zu anderen Gymnasien. Aber sie sind in ihren sprachlichen und bildungssprachlichen Fähigkeiten, fallen sie extrem ab. Und auf einmal war eine Reflexion da, Mensch, was ist denn unsere Rolle dabei? Also, wir haben hier anscheinend eine Schülerschaft, wo wir ein Bild haben, dass sie nicht intelligent genug sind fürs Gymnasium, aber eigentlich liegt es irgendwie auch an der sprachlichen und bildungssprachlichen Praxis. Und welche Rolle können wir dann jetzt übernehmen? Wo haben wir auch die Verantwortung, da jetzt andere Wege in unseren Praktiken mit den Schülerinnen und Schülern zu entwickeln, die es eben genau in der Verantwortungsübernahme erlauben, die Schülerinnen und Schüler in ihrer sprachlichen und bildungssprachlichen Entwicklung zu unterstützen. Das heißt also, da haben wir das Moment erst der fehlenden Reflexion, ja, schnelle Lösungen, dann Irritation, dann eine richtig tiefe Reflexion, und dann sind sie wirklich in die Entwicklung unterschiedlicher unterrichtsdidaktischer Konzepte zur Sprach- und Bildungssprachentwicklung gegangen.
Grundsätzlich hat Nina Brehm einen einfachen Tipp, sich den Herausforderungen, die mit der Verhaltensänderung einhergehen, zu stellen. Denn eine hohe Leistungserwartung kann auch dann förderlich sein, wenn sie sich an Lehrkräfte richtet.
Ja, also ich würde meine Mitarbeiterinnen, meine Kolleginnen jeden Tag mit Wertschätzung und Zutrauen überhäufen. Dass sie selber ein Zutrauen haben, in sich ihre Praktiken zu teilen, über sich zu sprechen, und dass sie das dann hoffentlich auch weitergeben können an ihre Schülerinnen und Schüler. Also das geht um das Klima und um die Kultur.
Die gute Nachricht: hohe Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler können auch Chancen eröffnen. Chancen auf eine erfolgreiche Lernentwicklung. Wenn es gelingt, sich dem Thema Stereotype offen anzunehmen, in der Ausbildung, im kollegialen Umgang und in der Selbstreflexion, dann kann eine Haltungsänderung bewirkt werden und unterschätzte Potenziale gehoben.
Es geht ja nicht darum, Vorwürfe zu erheben, sondern es geht darum, sichtbar zu machen, dass wir es mit einem zutiefst menschlichen Phänomen zu tun haben, das ja auch der Vereinfachung unseres Alltags und unserer Wahrnehmungsphänomene zu tun hat. Das erfüllt ja auch einen Sinn und einen Zweck, dass wir mit Stereotypen arbeiten. Dass es aber im Grunde ein Potenzial birgt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also sowohl in die negativ als auch in die positiv verstärkende Richtung. Und dann muss es im Prinzip darum gehen, quasi das Vorzeichen zu verändern und sich zu überlegen, wie kann ich diese Tatsache, die ich nicht umgehen kann in meinem Handeln, so einsetzen, dass daraus etwas Stärkendes erwachsen kann.
Das war eine Sonderfolge unserer Podcast-Reihe Bildung als Recht für alle, Wir hoffen, dass sie euch Anregungen geben konnte für eine echte Begegnung mit den Schülerinnen und Schülern. Eine, die über den ersten Eindruck, die über Stereotype hinausgeht. Wenn ihr die anderen Folgen verpasst habt, kein Problem. Ihr findet sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung auf www.böll.de. Unter anderem geht es um die sogenannte Risikogruppe und wie Lehrkräfte ihren Blick von den Defiziten auf deren Talente und Kompetenzen weiten können. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Julia Eichmann. Danke fürs Zuhören.